Jackel, dobre Dan, an dich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich vermute mal, das heißt auch auf Ukrainisch guten Tag. Und da das heute Thema ist, dachte ich, ich begrüße hier mal international.
Ja, Ciao Patti, das ist bayerisch-italienisch. Ja, und auch hallo an alle. Ja, heute fünfte Folge des Gegen den Strom-Podcastes. Wir haben viele Themen. Wir wollen natürlich wieder über die Spiele reden. Wir haben Donetsk als Thema und wir würden gern auf das Länderspielwochenende eingehen, wo auch was passiert ist. Verrückte Besatzung machte sich mit dem Bus auf dem Weg nach Bordeaux, um ein kleines Freundschaftswochenende zu verbringen. Und dabei möchten wir dann auch noch auf die aktuelle Situation in Bordeaux eingehen. Genau, ja. Und du hast mich schon so schön begrüßt. Patti, was gibt's?
Ja, wir spielen gegen Schachtja Donetsk in Gelsenkirchen auf Schalke. Und Jackel, wir sind dabei.
Ja, schön.
Wir sind dabei. Ein Drama in mehreren Akten.
Wahnsinn.
Ich denke, die meisten, die hier zuhören, haben mitbekommen, dass wir eigentlich einen Boykott ausgerufen hatten. Lustigerweise ziemlich direkt, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen hatten. Also wir konnten eigentlich gar nicht so groß, wir konnten gar nicht drauf eingehen. Und jetzt hat uns dann quasi auch die Zeit überholt. Und ja, jetzt fahren wir wieder hin.
Ja, Wahnsinn.
Was hast du denn gedacht, Jackel, als die ursprünglich geplanten Eintrittspreise publik wurden? Und wann hast du davon erfahren überhaupt?
Ich bin neben dir gestanden an diesem Tag und wurde der Eintrittspreis genannt, 52 Euro. Und ich dachte an Privatinsolvenz als Azubi. Das gibt's doch nicht. Gegen Schachtja Donetsk zahlen wir 52 Euro. Keine Ahnung, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ganz so schlimm war es nicht, aber schon krass einfach.
Ja.
Also eine Riesenfrechheit einfach.
Bei mir sind auch erstmal die Gedanken gekreist. Es hätte mich jetzt nicht in den kompletten Ruin gestürzt. Und man muss natürlich ganz ehrlich sagen, wir haben auch schon mal mehr bezahlt. Ja, zum Beispiel, wenn man es jetzt auch vergleicht, was normalerweise ein Ticket in Belgrad oder in Pilsen im Gästebereich kostet. Also mit normalerweise meine ich, wenn nicht der FC Bayern dort spielt, wo wir 50 bzw. 70 Euro bezahlt haben. Ja, dann sind das natürlich nochmal extremere Preissteigerungen als das, was jetzt hier Donetsk auf Schalke gemacht hat. Aber beim Fußball, da ist jetzt nicht immer alles komplett rational und 1:1 genau bei den Zahlen nachgerechnet. Und zum Beispiel in Anderlecht in der Vorrunde haben wir auch mal gesagt, mit ihren 100 Euro, die können sich ficken. Ja, also da haben wir keinen Bock, das zu bezahlen und haben dann in anderem Zusammenhang in Madrid die bittere Pille vielleicht mal geschluckt. Aber weißt du, jetzt gerade so bei Schachtja Donetsk, das war jetzt halt oder ist jetzt halt ein Spiel in Deutschland. Und was in anderen Ländern ist, das können wir nur sehr bedingt beeinflussen. Aber gerade in Deutschland setzen wir uns halt mittlerweile echt seit vielen Jahren für faire Eintrittspreise ein, engagieren uns gegen Topspielzuschläge und dafür, ja, dass halt ein Steher keinen Zwanni kostet.
Ja.
Und dann kommt halt noch dazu, dann würdest du ein paar Kilometer weiter gegen Dortmund spielen. Da gäbe es den Stehplatz dann, glaube ich, halt auch für 19 Euro. Mhm. Oder bei einem Ligaspiel gegen Schalke, was für mich jetzt ja auch ein wesentlich attraktiveres Spiel ist.
Ja, voll.
Als jetzt bei allem Respekt, aber Schachtja Donetsk, das ist halt aus meiner Sicht ein Bumskick. Ja, da ist gegen Schalke halt, würden wir halt wahrscheinlich 15 Euro oder sowas bezahlen. Und dann bin ich dann schon so, dass ich sage, ja, eigentlich wollen die mich verarschen und ja, sollen sich selbst verarschen, nicht mich.
Aber genau,
also das kann man sich nicht gefallen lassen.
Genau, vor allem wenn man daran denkt, dass man, keine Ahnung, zig Male schon in diesem Gästeblock stand, an gleicher Ort und Stelle, hat einen attraktiveren Gegner gegenüber und man zahlt halt irgendwie 15 bis 20 Euro für den Stehplatz. Und dann soll ich mir gegen Schachtja Donetsk soll ich 52 Euro dafür zahlen. Also geht's noch.
Ja, und dann musst du einmal weiterschauen. Ja, also jetzt haben wir Bern und Bergamo schon dort gespielt gehabt und die haben für die Stehplätze so um die 25 Euro bezahlt.
Ja.
Also sagen wir mal, grob überschlagen, 100% Topspielzuschlag auf die Stehplätze. Und dann gibt es ja eigentlich noch einen viel größeren Skandal als die Stehplätze und das sind die Sitzplatzpreise. Also ich finde die mittlerweile in Deutschland eh schon sehr, sehr gesalzen dafür, dass das ja auch die typischen Plätze für Familien sind. Also sie sind eh schon sauhoch. Und ich fand für Bergamo und Bern auf Schalke, die gingen, glaube ich, bei so 30 Euro los. Das ist halt schon okay.
Ja.
So kostet halt sowas mittlerweile. Und dann wollen die von den Bayern-Fans aber tatsächlich 105 Euro für so ein popliges Vorrunden-Ligaspiel, dessen Bedeutung, wenn wir mal ehrlich sind, sportlich, für den Großteil der Fans wirklich überschaubar ist. Also überschaubar sein dürfte. Ich meine, mir bedeutet es jetzt viel, weil du weißt ja, ich bin großer Feind der Zwischenrunde.
Ja.
Aber Ja, da muss ich halt sagen, ey, ganz ehrlich, die wollen die Bayern-Fans halt da wirklich bis zum letzten schröpfen. Müsste man auch mal ausrechnen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt alleine durch die Preisaufschläge, sag ich mal, wenn das halbwegs voll werden würde, dass Schachtja Donetsk irgendwie davon einen Spieler ein Jahr finanzieren könnte. Und keine Ahnung, wenn ich so ein Online-Medium hätte, meine Online-Medien, die hätten halt ein bisschen alternative Schlagzeilen. Ich würde dann halt mal machen, Bayern-Fans sollen alleine Spielergehalt bei Schachtja Donetsk finanzieren. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht genau, wie die Geldflüsse genau gewesen wären und wer da dann noch mitverdient hätte. Aber unabhängig davon, was halt schon feststand und was sie halt auch echt nicht klug gemacht haben, Schachtjahr. Also wenn ich schon Leute abzocken will, dann mache ich es halt wenigstens wasserdicht. Aber die Preisgestaltung mit den Sitzplätzen hat halt schon gegen UEFA-Regularien verstoßen, weil das festgeschriebene oder das vorgeschriebene Gästekontingent von 5%, das darf ja laut Price Cap seit dieser Saison nicht mehr als ja, 59 plus 1 € kosten.
Genau, ja.
Und die Stehplätze alleine machen ja aber noch gar nicht 5% der Stadionkapazität aus. Also die Preisgestaltung in der Form, ja, schon mal von Grund auf irregulär. Und dann gibt es ja auch noch die Regelung, dass man Karten in vergleichbarer Kategorie auf Gästeseite nicht teurer machen darf, also zumindest die 5%, die vorgeschrieben sind, nicht, als auf der Heimseite. Und ja, das ist dann vielleicht ein bisschen juristische Glauberei, aber man konnte im Heimbereich durch eine Paketlösung halt definitiv eine Karte bekommen, die so im 26-Euro-Bereich gekostet hat. Also mal kurz zusammengefasst, viel arschlochmäßiger als Schachtja Donetsk konnte man sich jetzt uns gegenüber erstmal gar nicht verhalten. Und da hat man jetzt ja auch bei uns aus dem Verein rausgehört, ja, dass die nicht sonderlich kooperativ bezüglich der Preise waren.
Ja.
Naja, dann blieb uns jetzt halt auch irgendwie nicht viel anderes übrig, als zu sagen, nee, das machen wir jetzt diesmal nicht mit. Also wir zahlen oft viel Geld, aber unter den Bedingungen können sie sich das sonst wohin schieben. Da können wir dann halt nicht auftreten. Ja, da fahren wir nicht hin. Und muss man jetzt sagen, Bayern war dann in der Hinsicht auch recht verständnisvoll und kooperativ, hat die Möglichkeit angeboten, die Ticketbestellung wieder zu stornieren. Und ich glaube, wie viele sind dann storniert worden?
Ja, also auf jeden Fall über 25.000. Also es waren 55.000 Anfragen, 19.000 sind dann letztendlich noch über gewesen. Und das ist ja auch krass. Also es haben letztendlich auf unseren Aufruf haben dann 26.000
Nach
Leute.
Adam Riese 36.000.
Ich wollte nur schauen, ob du mitrechnest. Ja,
freilich ist.
Ja, mordig. Ja. Genau, 36.000 Menschen haben dann storniert. Also es ist krass. So. Und also kann man auch nur mal Danke sagen an jeden, der den Schritt mitgegangen ist und gesagt hat, nee, Mann, so nicht.
Ja, finde ich auch gut. Daumen hoch an alle Bayern-Fans, die vielleicht auch ja, das eigene Interesse mal hinten angestellt hätten. Ja, um halt gegen die Abzocke zu demonstrieren.
Voll.
Und hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass so viele mitgezogen haben. Andererseits aber halt auch richtig gefreut. Vor allem, weil es ja auch wirklich was gebracht hat jetzt, ne? Also es ist ja nochmal Bewegung jetzt reingekommen. Und ist, finde ich, echt ein Zeichen oder ein super Beispiel dafür, was man als Fanbasis doch bewegen kann, wenn man da an einem Strang zieht und sich nicht irgendwie groß auseinanderdividieren lässt, sondern viele Leute sagen, nee, so nicht.
Ja, voll. Echt so.
Ja, genau. Und da muss man dann auch sagen, Bayern hat unsere Interessen da gegenüber Donetsk nicht schlecht vertreten. Wäre natürlich jetzt wünschenswert gewesen, wenn man ja so den gastgebenden Vereinen immer gleich sagen würde, hey, wir kennen die Regeln auch, das, was ihr macht, das entspricht nicht den Regularien. Unsere Leute, die kennen die Regularien auch, die gehen damit zur UEFA, dann zahlt ihr einerseits denen die Kohle zurück und andererseits zahlt ihr auch noch eine Strafe, also spart euch das vielleicht gleich. Aber ja, das ist ja dann vielleicht an der Stelle einfach Input für unsere Verantwortlichen, für die Zukunft. Oh, genau, und jetzt haben wir im Endeffekt eine Halbierung des Ticketpreises erreicht. Bei den Sitzplätzen, also die zumindest noch bei denen, die unter die 5% fallen, zahlt man jetzt 45 statt 105 €. Das ist auch gut, ja.
Ja.
Und gut, die restlichen Sitzer, die dann noch über Bayern laufen, die kosten dann 90, also immer noch hoffnungslos überteuert. Aber ja, gut, die gehören halt eigentlich zum Heimkontingent und da müssen wir dann vielleicht auch nicht uns komplett drauf aufhängen. Normalerweise hätten wir mit den Karten nichts zu tun. Und
Ja.
ich persönlich freue mich jetzt halt richtig, dass wir uns dadurch jetzt eben auch dazu entscheiden konnten, hinzufahren. Klar, es wird dadurch nicht zu einem absoluten Highlight für mich,
Nee,
aber
und also Fahrdabeigeschmack bleibt ja trotzdem einfach. Also.
Das definitiv.
Also ich bin schon auch froh, klar. Also ich bin auch froh, dass ich Bayern anschauen kann und muss mich nicht verschulden dafür und wir fahren dahin. Also klar, ganz klar. Vor allem, weil
Genau.
es ja doch noch auch spannend ist. Also
Genau.
das Spiel selber nicht, aber in der Liga.
Klar, zum Spiel zu gehen ist halt immer x-mal schöner, als daheim zu bleiben. Und wie gesagt, deshalb nochmal ein Dankeschön für alle, die ihren Beitrag geleistet haben.
Danke.
Aber war jetzt im Endeffekt, wir starten ja eigentlich immer mit einem Rückblick, gell? Jetzt haben wir die letzten Male eher so Ausblicksachen gemacht. Genau, aber dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zum Rückblick über. Was haben wir denn auf der Liste? Mainz haben wir letztes Mal nach dem Schnelldurchgang abgehandelt.
Ja, genau. Willst du noch mal drüber reden über Mainz? Oder das haben wir ja noch fertig bekommen.
Na,
oder?
Das da haben wir unter alles der Woche gesagt. Schnell
haben
hin.
Wir ja, genau, da haben wir genau damals auch schon gesagt, gibt nicht so viel. Das Erste, worüber wir reden, wäre das Union-Heimspiel dann. Patti.
Ja, Union-Heimspiel. Hatte quasi eine kleine Besonderheit. Ist dir was am Spieltermin aufgefallen, Jackel?
So krass. Es ist Anfang November und wir haben das erste Heimspiel am Samstag um 15:30 Uhr. Das ist so krass und es wird uns in Zukunft, wahrscheinlich wird es nie anders werden, weil Bayern ja natürlich immer konkurrenzfrei als Einzelspiel im Fernseher laufen muss. Und da haben wir halt einfach das große Pech. Aber krass, November.
Ja, weißt du, das Schlimme ist, das wird uns halt für immer begleiten. Also ja, voll. Für immer ist eine lange Zeit, aber die nächsten Jahre wird sich da nicht viel dran ändern.
Nee. Ja.
Und was ich jetzt die Woche gesehen habe, ist, es kann einen noch schlimmer erwischen. Werder, also Werder Bremen, die mussten dieses Jahr schon 4-mal Sonntag um 17:30 Uhr spielen. Und dabei merci. Auch in Mainz und Sinsheim. Also das ist von Bremen bekanntermaßen doch auch mehr als 5 Kilometer entfernt. Also ja. Sehr unangenehm. Keine Ahnung, was da in die Spielplaner bei der DFL gefahren ist. Vor allem Werder spielt ja jetzt nicht irgendwie UEFA Cup oder was. Aber gut, gibt immer Gründe, sich über die DFL aufzuregen, auch an diesem Spieltag. Also die DFL, der DFB hat den Videobeweis eingeführt, die DFL hat ihn dankend angenommen.
Die DFL wird ihn nie wieder abschaffen wahrscheinlich.
Nee, das darf man leider nicht ausgehen, auch wenn es, wie gesagt, wir hatten es ja letztens schon mal davon, wäre wirklich ein Thema, wo man sich mal dahinter klemmen könnte. Ja. Aber war wieder super nervig beim Unionsspiel, wurde dann von uns und den Gästen auch direkt mit einem scheiß DFB-Wechselgesang kommentiert. Ja, Union ist natürlich in so Fan- und fußballpolitischen Angelegenheiten auch eine stabile Szene, mit denen kann man das gut machen. Und ja, hatten auch allgemein die Gäste, glaube ich, eigentlich finde ich einen ganz guten Auftritt. Wahrscheinlich längste Fahne der Liga.
Wahnsinn, echt, also ist schon krass, der ganze Ohrung, ja.
Genau, mit dem Vereinsnamen. Aber genau, jetzt will ich da irgendwie von der DFL drauf kommen. Aber noch mal eine Sache, quasi nicht direkt zum Spiel, sondern eher so allgemein. Also ich finde es total geil, wie gut der Südkurvenplatz mittlerweile angenommen wird. Von Fans aller Couleur eigentlich, oder?
Mhm, ja, schon, doch. Es ist krass. Also gemischtes Publikum. Das ist echt schön, dass so viele Leute sich anschließen und vorbeischauen vom Spiel. Aber das hat auch einen kleinen Nachteil.
Genau, also was heißt Nachteil, ist vielleicht übertrieben, aber...
Wahrscheinlich ist es normal, aber also wir müssen uns Gedanken machen. Es wäre super, so schön, wenn ihr alle vorbeischaut, aber bitte, wir müssen den Platz sauber halten. Es wäre super, wenn jeder seinen Müll, seine Flaschen zurückgibt und wir den sauber verlassen können, weil... Also das sieht es manchmal aus nach dem Spiel, das ist echt der Wahnsinn.
Genau, also schnell Flaschen zum Getränkestand zurückbringen, Müll vielleicht in die, ja, es hängen ja immer mal wieder sporadisch Plastik, also Müllsäcke rum, Feuerzeug da kurz rein, das ist ja für keinen große Arbeit und die Helferinnen und Helfer, die sich da kümmern, die sagen merci, so.
Voll.
Ja, dass es für alle ein bisschen schneller geht. Genau, wir sagen auch schon mal danke. Und dann kann man auch beruhigt und alle zügig hoch ins Stadion gehen.
Genau.
Da muss ich sagen, war es diesmal nicht so geil.
Ja, voll, da stimme ich dir zu. Und ich glaube, jetzt, also so geil, wie ich vor allem Freiburg noch fand, als erstes Spiel und... Ja, genau. Es ist halt leider schon wieder ein bisschen her. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben gegen Stuttgart schon gesagt, ja, nicht so und Leverkusen nicht so. Und jetzt halt Union auch nicht das Gelbe vom Ei. Letztendlich liegt es wieder an jedem und jeder da draußen. Wenn ihr in die Kurve gebt Vollgas. Wir sind da, glaube ich, gerade irgendwo, wir stecken da ein bisschen fest und jeder vielleicht noch mal motivieren. So, wir müssen vorangehen und wir werden das auch, wenn jeder und jede mitmacht.
Genau, er muss man sagen, es lag vielleicht auch teilweise so, dass vielleicht auch Leute nicht da waren. Da muss man ja kein Geheimnis draus machen, weiß ja jeder, wie es bei Bayern ist. Das war so ein typisches Spiel, bei dem die Leute mal ihre Jahreskarte weitergeben. Ja, Lev und Stuttgart waren alle da und Herr Union ist dann für viele vielleicht so ein bisschen, wie sagt man das, ein Streichspiel gewesen, wo mal andere Termine vorgegangen sind, ist im individuellen Fall ja keine Katastrophe. Aber ja, also bei uns in der Südkurve ist es dann halt gerade bei solchen Spielen zu oft ein Massenphänomen und in der großen Zahl an so Tagen wie heute, ja, wird es dann halt auch ein bisschen ein Problem für die Stimmung.
Ja, voll. Und es fällt halt dann auch auf, wenn man vor allem hoch sieht und man hat ja schon eigentlich immer so, man kennt ja dann irgendwann Leute so vom Sehen, wenn man sie regelmäßig sieht und wenn du halt dann dort stehst und also das Publikum komplett ausgewechselt ist, vor allem im oberen Bereich, dann weißt du halt auch, was geschlagen hat. So, dann sind halt da Jahreskarten wahrscheinlich im Umlauf für dieses Spiel weitergegeben worden.
Also Jahreskarten sind übertragbar so, aber gebt euch Leute auch bei Spielen, wo die Lust vielleicht mal nicht so groß ist. Wir stehen in der Kurve, wir singen für unseren Verein und auch da kann man eine gute Zeit haben. Und
allerdings.
Also, wie gesagt, diesmal war es ein bisschen zäh. Spiel, das ist dann halt auch, muss man halt auch so ehrlich sein, wir sind da dann halt ein bisschen, also eigentlich war es ja nicht schlecht, ne? Wir haben souveräner Sieg, 80% Ballbesitz, Union hat eigentlich nur Beton angerührt. Klar, die Mannschaft, die brennt da jetzt kein Feuerwerk ab, wie auch, wenn die so gut stehen hinten. Und ja, da wird bei uns halt keine Begeisterung entfacht, leider, ne? Auch fettes zweites Tor, aber danach kommt dann gleich der Halbzeitpfiff. Und das ist ja dann schon eigentlich auch unsere eigene Schuld, dass wir uns da nicht mitnehmen lassen, trotz so einem ungefährdeten Sieg. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist, die Begeisterungsfähigkeit bei uns ist ausbaubar.
Ja, allerdings.
Und ansonsten kann man nochmal erwähnen, wir haben heute mal wieder probiert, das alte Lied mit etwas neuem Text, also Johnny, I Hardly Knew You, haben wir in der zweiten Halbzeit dann nochmal ausprobiert. Ja, hat jetzt irgendwie so gefühlt nicht so geil geklappt. Vielleicht nochmal hier, weil wahrscheinlich hören uns viele, die halt in der Kurve stehen. Wir singen immer zwei Durchgänge mit La und dann einen mit O. Ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber sollte man sich doch halbwegs fix merken können, ist ja jetzt sonst kein Song, der großartige Fähigkeiten beim Merken von Texten erfordert. Also,
und genau. Am Schluss hört es sich auch ganz gut an mit zweimal La und einmal O. Also.
Genau, also.
Das macht schon Sinn.
Absolut. Genau. Ansonsten kann man noch kurz sagen, per Spruchband haben wir uns noch von einem Aktivposten aus den ersten Jahren der Bochumer Ultra-Bewegung verabschiedet, von Tobi, der bei der Gründung vom Supreme Corps und Ultras Bochum eben eine große Rolle gespielt hat, der leider verstorben ist. Aber ansonsten würde ich sagen,
war der Heimspieltag, oder?
War halt mal Heimspieltag, ne, wie er halt so ist. Genau. Dafür gab es unter der Woche wieder Europapokal, lief anders als wir uns gedacht haben. Magst du vielleicht kurz zwei Sätze sagen?
Ich glaube auch jeder hat es mitbekommen, dass das Spiel wurde überschattet gegen Lissabon. Es gab jetzt sehr früh in der Partie gleich einen medizinischen Einsatz im Stadion und wir haben daraufhin den Support erstmal eingestellt. Später kam dann auch leider die traurige Nachricht, dass der Bayern-Fan trotz krassen Bemühungen auf dem Weg ins Krankenhaus noch verstorben ist. Und ich glaube, um hier dann auch unseren Vorsänger Pompo zu zitieren, was er durch die Lautsprecher gesagt hat, das waren die perfekten Worte. Ja, das Leben ist halt größer als der Sport und unsere Gedanken sind halt da hier auf jeden Fall bei den Angehörigen. Ruhe im Frieden.
Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Ich persönlich würde mir wünschen, wir hätten mal eine Episode, wo wir nicht über den Tod reden müssen. Also,
krass, ja, aber
Also die klar, die, drei Folgen. Ja, die Fußballwelt ist groß und die Bayern-Gemeinschaft ist es auch. Und klar, unsere Strukturen werden halt auch so im Schnitt älter. Und da kommt man mit dem Thema vielleicht auch automatisch mehr in Berührung. Und ja, manchmal ist man persönlich mehr betroffen und manchmal ein bisschen weniger, aber hinter jedem Leben stecken halt Freundschaften, geliebte Menschen, Wünsche, die man noch gehabt hätte. Und ja, es gibt sicher dann vielleicht Zeitpunkte, an denen man aufs Leben zurückblickt und zufrieden gehen kann. Und leider geht es aber halt auch zu oft, zu früh und zu überraschend zu Ende. Und das ist dooferweise auch irgendwie eine gar nicht so schlechte Überleitung zum nächsten Spiel. Also ist jetzt kein Geheimnis, dass uns und Ultras St. Pauli seit mittlerweile anderthalb Dekaden eine enge Freundschaft verbindet. Dieses Jahr mussten wir uns beide von Mitgliedern unserer Gruppe verabschieden. Und ja, es waren dann irgendwie auch so zwei weitere Beispiele, wo man mal wieder gesehen hat, wie jetzt in den fast 20, ja, über 20 Jahren, seit es die Kontakte gibt, die jeweils andere Seite halt auch so immer Unterstützung gegeben hat. Und ich glaube, das ist irgendwie so was, was sich wie so ein roter Faden durch unsere Beziehung zieht. Magst du Notiz machen? Vielleicht machen wir zum Rückspiel mal so einen Hintergrund zu den Meilensteinen der Freundschaft.
Ja, gerne, klar.
Genau, und weil ich auch vermute, dass wir doch auch ein paar jüngere Hörerinnen und Hörer dabei haben, denen es vielleicht gar nicht so ganz geläufig ist, wie die Freundschaft entstanden ist, würde ich vielleicht trotzdem nochmal zwei, drei Sätze zur Entstehung sagen.
Klar, gerne, ja.
Die Kontakte sind im Sommer 2003 entstanden, im Rahmen des sogenannten Retterspiels in Hamburg. Also der FC Bayern ist dort am 12. Juli 2003 angetreten, um zu helfen, eine drohende Insolvenz beim FC St. Pauli abzuwenden. Und für die Südkurve war das eigentlich eine sehr negative Zeit, weil Bayern, also der Verein, hatte damals gerade über 300 aktiven Fans die Dauerkarte gekündigt. In die Geschichte unserer Kurve ist die Episode als Sommertheater eingegangen. Da können wir auch vielleicht auch mal ein anderes Mal detaillierter drüber reden. Jedenfalls kann man sagen, wir standen damals so richtig mit dem Rücken zur Wand. Ja, wie so oft, vielleicht auch in der Geschichte unserer Gruppe oder unserer Kurve, hätte das auch irgendwie so ein Schlussstrich sein können, dass es an der Stelle nicht mehr weitergeht. Aber jedenfalls haben die St. Paulianer damals die Chance genutzt und haben halt ein Spruchband zur Unterstützung für uns gemacht. Und wenn man jetzt heute vielleicht in die Szene reinwächst, denkt man sich so, ja, ist ja eigentlich selbstverständlich, aber man muss ja denken, dass die Ultraskultur in Deutschland damals so gerade erst, naja, den Kinderschuhen am Entwachsen war, und es war halt nicht so unbedingt gängig, seine Solidarität mit einer anderen Fanszene zu zeigen. Und noch dazu muss man ja sagen, die Bayern-Fanszene hatte damals auch sicher noch einen anderen Ruf als heute, und der FC Bayern hatte vielleicht jetzt gerade auch nicht den besten Ruf als Verein. Und dass die St. Paulianer dann auch so zwischen Verein und Fanszene differenziert haben, das war eben auch nicht so komplett typisch damals. Und wenn man jetzt so ein bisschen bei den Klischees bleiben will, ja, dann waren wir so auch so ein bisschen der Klassenfeind aus dem Süden, ja, die Großkopferten, die Reichen vom FC Bayern. Und ja, umso mehr haben wir uns damals halt über das Spruchband und die Unterstützung gefreut. Und dann die Leute, die damals vor Ort waren, die sind dann auch noch direkt ins Gespräch gekommen. Ja, und dann, wie es halt so ist, da hat man Nummern ausgetauscht. Wir hatten dann auch in der Saison nochmal ein Solidaritätsspruchband für die St. Paulianer, als die wiederum Probleme hatten. Keine Kurve kann mehr lachen, wenn sie Szenen mundtot machen. Also, was sich reimt, das bleibt irgendwie im Gedächtnis. Und dann, ja, gab es eben so die ersten kleinen gegenseitigen Besuche für uns dann, ja, vieles vom Umfeld dort halt auch sehr beeindruckend. Ja, da gab es am Müllerntor und drumherum natürlich irgendwie schon ganz andere Strukturen, als wir das in München kannten. Und dann gab es, so Anfang, Mitte der 2000er, ich glaube, es gibt es auch immer noch, aber wir gehen halt nicht mehr hin, dann gab es damals auch ein großes Festival-Fußballturnier in Italien, die Mondiali Antirassisti, wo damals auch viele von den jungen Gruppen aus Deutschland hingefahren sind. Und das war dann auch so eine Gelegenheit. Die St. Paulianer waren dann halt auch da und dann hatten wir viel mit denen zu tun. Und es war dann halt auch so mal eine Gelegenheit für mehrere Leute, sich kennenzulernen, vielleicht auch mal zusammen einzusaufen, Alkohol so ein bisschen als soziales Schmiermittel. Und dann sind wir so in der Zeit auch im Pokal noch zweimal kurz hintereinander gegen St. Pauli gelost worden, waren da zweimal am Millerntor. Und ja, das hat halt auch nochmal ein bisschen geholfen, so dass mehr Leute in Kontakt gekommen sind, und hat sich dann eben so immer weiter verfestigt, bis es halt 2009, ja, dann man sich entschieden hat, dann macht man was Offizielles draus, und wir haben dann zum ersten Mal an einem Donnerstagabend in Ingolstadt die Schickeria-Fahne bei St. Pauli aufgehangen. Ich habe es nicht nachgeschaut und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wann die USP-Fahne andersrum zum ersten Mal bei uns hing. Aber das ist ja dann was, das können wir bis zur Rückrunde rausfinden. Jetzt wissen alle, auch die es vorher nicht wussten, wie die Kontakte entstanden sind. Und ja, die haben mir quasi den Tag, also die Freundschaft hat den Tag natürlich krass geprägt. Jackel, magst du ein bisschen erzählen? Jetzt habe ich wieder monologisiert.
Ja, nee, aber sehr gut. Also auch Infos, die ich ja gern höre, weil auch das ja alles vor meiner Zeit war. Deswegen ja doch sehr interessant. Und zum Spiel selber mal, es stand ein großes Wochenende an, vor allem für mich und wahrscheinlich auch für sehr viele, die das erste Mal mit einem großen FC Bayern beim magischen FC St. Pauli aufspielen. Ich glaube, das letzte Mal war dann 2011 schon, deshalb für viele gar nicht machbar. Und ja, die Vorfreude bei mir war auf jeden Fall riesig und habe mich dann auch dazu entschieden, dass ich schon freitags anreise. Die Jungs und Mädels von USP haben auch schon so ein kleines Vorabendprogramm aufgerufen und haben uns zu einer Barkassenrumfahrt im Hafen eingeladen. Und das war echt eine sehr coole Sache. Durch die Bank waren wir alle wirklich begeistert. Auch soziale Schmiermittel, wie du es vorher genannt hast, hat es reichlich gegeben. Genau. Und dann wurde der Abend noch im St. Pauli Fanheim ausgeklungen. Am nächsten Tag ging es nämlich dann schon recht früh raus. Die Jungs und Mädels von USP haben uns dann nämlich zu einem Frühstück eingeladen. Und die Busse, die aus München dann kamen, ja, sagen wir mal, verpflegt. Es gab, glaube ich, die krassesten Croissants, die ich je gegessen habe. Schinkenkäse, die waren noch warm, der Käse ist noch gelaufen. Sorry, ich muss so genau drauf eingehen. Ich glaube, ich habe 10 Stück davon gegessen und das hat mich, das Wochenende generell hat mich, glaube ich, 10 Kilo gekostet. Aber es war jeden Kilo wert. Wir sind dann von dort aus, haben wir halt noch ein paar nette Gespräche geführt und dann ging es mit ein paar Getränken durch das Viertel mit Fahne, mit Fackeln, mit Gesängen zum Stadion, was ich auch wirklich sehr coole Sache fand. Und genau, zum Spiel selber, es gab eine große Choreo, eine Freundschaftschoreo. Die ganze Choreo stand unter dem Motto, gemeinsam halten wir den Kurs, egal wie stark die Stürme sind. Den zweiten Teil des Spruchs gab es dann bei uns im Gästeblock zu sehen. Untermalt wurde das Ganze mit rot-braun gestreiften Fahnen mehr auf beiden Seiten. Und bei uns war dann noch im Stehplatzbereich ein Ultra-Kurva-Sud auf Doppelhaltern zu lesen. Das ist ein Motiv, welches wir dann auch zum Anlass der Freundschaft und des Spiels als Schals produzieren lassen haben. Genau, und ja, ich fand es sehr geile Choreo, sehr gelungen. Was sagst du, Patti?
Sah, denke ich, gut aus. Hat auch gute Message und wir haben jetzt halt das erste Mal seit 13 Jahren wieder gespielt gegeneinander und dann finde ich, ist das ein guter Anlass für so eine Freundschaftschoreo, gerade wenn man sieht, wie in den 13 Jahren halt die Freundschaft auch nochmal gewachsen ist. Ansonsten, ja. Stadion, ganz schwieriger Tag für mich. Also hatte ich echt wenig Spaß. Ich fand zwar mit Abstand unser schlechtester Auswärtsauftritt diese Saison und irgendwie gefühlt, also auch seit längerem der schlechteste. Mitmachquote war nicht gut. Fand es jetzt auch bei unseren eigenen Leuten nicht so besonders. Und mich ärgert es dann halt besonders, weil, ey, wir spielen in der Bundesliga so oft in irgendwelchen Scheißhütten und dann spielst du einmal in einem coolen Stadion und dann bin ich halt auch so, dann will ich da so eine, wie nennt man das, Duftmarke hinterlassen. Ja, und halt auch nicht hinterher zu meinen Freundinnen und Freunden sagen müssen, ey ja, bei uns war es halt leider nicht so toll. Aber das Lustige ist, wir unterhalten uns ja nicht das erste Mal seither nebeneinander. Wir standen direkt nebeneinander. Ja. Du fandst es nicht so übel, gell?
Ich fand's jetzt geil. Ich hatte so viel Spaß und also muss man ja dazu sagen, Stimmung, wie man es einschätzt, ist ja immer sehr subjektiv. Und das kommt ja oft eben auch vom eigenen Gemütszustand drauf an. Und ich war jetzt sehr gut gelaunt, mir hat alles Spaß gemacht. Ich fand es wirklich einen rundum coolen Tag und auch einen geilen Auftritt im Stadion. Aber natürlich führen wir ja Gespräche auch mit mehreren Leuten und da habe ich schon gehört, also vielleicht nicht ganz alleine, aber schon eher in der Unterzahl, die Stimmung gut
fanden. Ja, und ja, ich weiß schon auch, es gab auch viele Leute, die hatten Spaß. Das ist auch okay, das kann man auch mal haben. Das weiß ich auch, dass viele Leute, die sich immer viel reinhängen für die Gruppe und die haben halt auch so ein bisschen die eigene Party gefeiert. Wir haben es halt nicht so geschafft, den Block mitzunehmen und die Sitzplätze haben wir diesmal kaum einbinden können. Lag jetzt vielleicht auch nicht allein an uns. Ich fand auch die Zusammensetzung im Gästeblock extrem strange an Leuten, aber ich glaube, wir müssen nächstes Mal halt an der Aufstellung und so ein paar Sachen verändern. Wir spielen da hoffentlich in der nächsten Saison wieder und dann machen wir das besser und dann präsentieren wir uns so, wie wir das gerne möchten.
So machen wir das voran, FC St. Pauli. Genau, ja. Und dann, abends wurden wir
dann noch geladen. Wir müssen noch kurz. Oh. Naja, mach du mal abends, dann mache ich das am Schluss.
Okay, gut, machen wir so. Es wurde abends nämlich noch geladen zum Tanz. Und ja, da hat wir, also St. Pauli hat dann eine Location angemietet für uns. Wir sind da gemeinsam hinmarschiert. Und also, das war echt eine geile Party. Ich glaube, jeder kam da auf seine Kosten. Es gab noch Spezialitäten vom Grill. Jeder wurde rundum versorgt und es war echt ein cooler Tag. Und da kann ich auf jeden Fall, ich glaube, stellvertretend für jeden und jede, die da an diesem Tag dabei war oder generell am ganzen Wochenende dabei war. Es war einfach nur krass. Vielen lieben Dank für all das. Ich habe nämlich auch gehört, wir haben Stammhörer aus Hamburg und ja, das freut natürlich. Ich hoffe, Du hörst auch das. Danke nochmal.
Also ich muss natürlich auch sagen, ich hatte abgesehen vom Stadion einen richtig, richtig geilen Tag. Es hat mir super Spaß gemacht. Es hat mich super gefreut, Leute zu treffen, die ich schon länger nicht mehr getroffen habe. Ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten. Ich kann auch nur ein riesengroßes Dankeschön sagen für die Orga, für das ganze Engagement, das die Leute in dieses Wochenende gesetzt haben. Und die haben uns echt eine richtig, richtig gute Zeit beschert.
Voll.
Am Ende war es schade, dass wir gehen mussten. Der eine oder andere war vielleicht auch froh, dass wir gehen konnten, weil es war dann auch echt ein langer Tag. Also wir waren viel auf den Beinen, manche haben auch viel getrunken, gehört dann zu so einem Tag vielleicht auch dazu, gehört das Feiern auch dazu. Und ja, ich kann mich auch nur nochmal explizit bedanken, falls jemand aus Hamburg zuhört. Dann gab es auch noch eine Sache, also in der Halbzeit gab es eine Erinnerungsaktion des FC St. Pauli an die im Nationalsozialismus ermordeten Sportlerinnen und Sportler des Vereins. Daran haben sich auch die Fans des FC St. Pauli beteiligt und also gab es auf eigentlich allen Tribünenseiten Spruchbänder dazu, schwarze Folienschals, um halt auch dem, ja, traurigen, also den Umständen so optisch gerecht zu werden. Und wir hatten eben auch ein Spruchband zum 9. oder zur Erinnerung an den 9. November 1938. Ja klar, also warum gerade bei dem Spiel diese Erinnerungsaktion und warum der 9. November? Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt auch in den jüngeren Generationen so allen so geläufig ist. Also der 9. November ist ein sehr zentrales Datum in der deutschen Geschichte, unter anderem, weil 1938 in der Nacht auf den 10. November eben ein Pogrom stattgefunden hat. Deshalb heißt es auch Reichspogromnacht. Ja, was bedeutet Pogrom? Also mit einem Pogrom beschreibt man im Endeffekt, wenn man das jetzt allgemein definiert, Übergriffe von Teilen einer Mehrheitsgesellschaft auf eine kleine Minderheit, die vom Staat nicht geschützt wird. Ja, also wo der Staat quasi zulässt, dass halt Menschen, andere Menschen schaden. Also vereinfacht gesagt, so die Starken drangsalieren unter dem Schutz des Staates eine ohnehin schon geschwächte Minderheit. Und klar, also mit der deutschen Geschichte sind wir ja alle so halbwegs vertraut und das ist das, was eben 1938 im November in Deutschland dann geballt für mehrere Tage im Endeffekt passiert ist. Ja, also damals sind jüdische Einrichtungen wie Synagogen oder Geschäfte von jüdischen Menschen angegriffen und zerstört worden. Und die Angriffe, die richteten sich natürlich nicht nur in Anführungszeichen gegen Gebäude, sondern auch gegen die Menschen selber. Aber weil da eben auch viele Fenster eingeworfen worden, hat sich so im Volksmund allgemein die Nacht auch unter dem Namen Reichskristallnacht etabliert, was aber eigentlich ziemlich verharmlosend ist. Ja, also da ging es nicht nur um ein paar Glasscherben, da ging es darum, dass hundertfach Leute ermordet wurden, dass Leute in den Suizid getrieben wurden und dass halt dann auch Leute in die Konzentrationslager verschleppt wurden. Also unter anderem auch der Ehrenpräsident von unserem Verein, Kurt Landauer. Und ja, es weiß ja auch jede und jeder, die das hier hört, dass das weder der Anfang noch das Ende des Antisemitismus und der Unterdrückung jüdischen Lebens durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft war, sondern dass auch die Pogromnacht, dass auf die Pogromnacht mit dem Holocaust halt ein Völkermord folgte, der in seiner Tragweite, in der Organisation und in der Durchführung einzigartig und halt von unbeschreiblicher Grausamkeit war. Ja, das ist halt von unseren Vorfahren auf dem Grund und Boden, auf dem wir heute leben, begangen worden. Und unsere Gruppe, die Schikaria, denkt eben, dass wir uns ja deshalb, also zwar deshalb nicht irgendwie persönlich schuldig fühlen müssen, aber dass solche Taten, wie sie damals begangen wurden, eben nie wieder passieren dürfen. Und weil sie eben bei uns und von unseren Vorfahren und Vorfahrinnen begangen wurden, wir deshalb halt schon die besondere Verantwortung haben, daran zu erinnern. Aber jetzt natürlich nicht nur zu erinnern, um des Erinnerns willen, ja, also so als Selbstzweck, sondern eben auch heute gegen Entwicklungen vorgehen, damit sowas nie wieder passieren kann. Und wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland halt Juden Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen oder mit einem jüdischen Fußballverein zu einem Spiel anzutreten, dann läuft hier bei uns was falsch. Und spätestens da muss dann unser Nie wieder auch anfangen.
Genau, nie wieder heißt auch jetzt.
Nie wieder heißt auch jetzt, wie es auf dem Spruchband steht. Gleichzeitig gehört zu dem Erinnern und seine Lehren draus ziehen sicher auch, dass man, wie nennt man das in der Schule, Transferleistung erbringt. Also zum Beispiel gibt es in Deutschland ja auch immer mal wieder Übergriffe gegen Menschen, nur weil sie als Ausländer wahrgenommen werden oder als Fremde gesehen werden. Und für uns sind auch solch rassistisch motivierte Übergriffe mit unserem Nie wieder mitgemeint. Ja, also das ist jetzt nicht auf eine Gruppe beschränkt. Und genau, wollen wir vielleicht zum heutigen Hintergrundthema kommen, Jakob?
zum heutigen Hintergrundthema, da kommen wir gerne hin. Das geht nämlich nach Frankreich, wie wir es auch schon ganz vorher mal anklingen lassen haben. Es gab, wie gesagt, eine Busbesatzung, die sich auf den Weg gemacht hat, das spielfreie Wochenende zu nutzen, um nach Bordeaux zu fahren. Und dazu gibt es, glaube ich, ein bisschen was zu sagen. Ich glaube, jeder hat es auch mitbekommen, die Situation in Bordeaux, was mit dem Verein passiert ist, wo sie leider Gottes jetzt rumkrebsen, nämlich in der vierten Liga in Frankreich. Und genau, jeder weiß, glaube ich, oder jeder und jede weiß, glaube ich, auch, dass wir dorthin eine sehr enge Freundschaft pflegen. Und dazu, glaube ich, würden wir einfach gerne mal ein bisschen was aufgreifen, noch zur Entstehung, dann aber auf jeden Fall auf die Situation, auf die jetzige Situation eingehen. Und
ey, wollen wir vorher kurz Musik hören?
Oh, gerne. Du hast ja was dabei.
Na komm, dann drücke ich ja mal.
Machen wir das.
Ein Banger. Jackel, was haben wir da gerade gehört?
Wahnsinn, ein Riesenhit. Wir haben ein Freundschaftslied gehört, das uns die Bordelais anlässlich des 10-jährigen Jubiläums unserer Freundschaft geschenkt haben. Und ja, ist einfach ein krasser Ohrwurm. Dieses Lied wird es wahrscheinlich am vergangenen Wochenende auch ein paar Mal auf die Ohren gegeben haben. Denn wie bereits am Anfang schon erwähnt, machte sich ein Bus von uns auf den Weg nach Bordeaux, um die Bordelais zu zeigen, dass wir jetzt in schwierigen Zeiten bei ihnen sind. Aber genau, dafür vielleicht erstmal zur Entstehung der Freundschaft ein bisschen mehr. Genau, entstanden ist das Ganze anlässlich vom Champions-League-Spiel in Bordeaux, das war 2009, wurden Mitglieder von uns eingeladen, tagsüber den Tag mit den Bordelais zu verbringen. Und wir sind dem auch nachgekommen. Auch abends nach dem Spiel wäre eigentlich dann noch eine Einladung ins Lokal der Ultramarines ausgestanden, was wir aber nicht wahrnehmen konnten damals, da es zu internen Konflikten in der Fanszene im Auswärtsblock kam. Dafür wollte man sich aber beim Rückspiel in München revanchieren. Hier wurde dann die Bordelais am Spieltag eingeladen und man hat den ganzen Tag in der Stadt verbracht. Genau, und das war, glaube ich, so der Beginn dazu, dass man sich abwechselnd besucht hat, immer wieder mit kleineren Gruppen, und so wurden halt die Kontakte erstmal gepflegt. Letztendlich kam es dann 2011 beim Mondiali Antirassisti in Venedig zum Durchbruch.
Das war das Alerta-Turnier, Jackel, nicht die Mondiali.
Warst du damals am Start, oder?
Ich war selber nicht dort, aber das war, glaube ich, in unter anderem deshalb in Venedig, also weil das die 10. Ausgabe gleichzeitig auch war vom Torneo del Bai. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Das war so ein Erinnerungsturnier für einen Ultra von Venezia Mestre, der 2001 gestorben ist, der auch sehr gut quasi in der politischen Szene dort vernetzt war. Und genau, quasi halt auch ein Anführer der Kurve war, und für den haben sie halt dieses Erinnerungsturnier ausgerichtet, und das ist dann eben einmal zusammen mit dem Alerta-Turnier zusammengefallen oder zusammengelegt worden.
Ah, okay, super. Okay, ja gut, ich wusste nicht, ich habe mir die Info so geben lassen, ich war da damals noch ein bisschen zu jung für die Materie, aber okay.
Ich lege jetzt auch nicht die Hand ins Feuer, aber eigentlich müsste es so gewesen sein.
Okay, ja gut. Aber auf jeden Fall, es war ein Fest in Venedig, und die Bordelais, so wie auch wir haben nebeneinander die Zelte aufgebaut und auf die Tage dann auch die Freundschaft besiegelt im Endeffekt. Weil wenig später hing dann auch das erste Mal die Schickeria-Fahne in Bordeaux. Das war dann 2012 gegen Marseille anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Ultramarines. Und ein paar Tage später haben wir dann in der Champions League gegen Valencia gespielt, wo dann auch das erste Mal die Ultramarines-Zaunfahne bei uns hing. Und ja, daraufhin folgten sehr viele Besuche beider Szenen, trotz der doch beachtlichen Distanz zwischen München und Bordeaux. Hervorzuheben ist wahrscheinlich dann aber in der Freundschaft nochmal die Zeit von 2016 bis 2017, oder eher 2018, Zum einen rollten damals ja auch Busse. Ich weiß gar nicht, war das nur ein Bus damals, der die krasse Tour von
Ja,
Leverkusen
war
über
ein
Bordeaux.
Bus. War ein
Das
Bus.
war ein Bus. Okay, genau. Dann, also auf jeden Fall, als der Bus über Bordeaux zum Champions League-Spiel nach Madrid rollte, wo es dann auch einen längeren Halt in Bordeaux gab und dort verwöhnt wurden. Und auch so ein Schlüsselmoment ist wahrscheinlich nochmal ebenfalls in Madrid, dass es damals die spanischen Bullen versucht haben, eskalieren zu lassen, weil es die Ultramarinsfahne an sich reißen wollten. Die Fahne konnten wir damals verteidigen, worauf die Bordelais uns mit großer Dankbarkeit entgegenkommen. Warum, dass das so ein großer Schlüsselmoment ist, ist vor allem, dass in der älteren Generation bei Bordeaux dann auch so ein kleines Umdenken stattfand, weil die Ville Garde, also eben die alte Garde, die älteren Menschen aus Bordeaux, die waren uns erstmal nicht so wohlgesonnen, weil naja, 96 war da ein verlorenes Finale und die haben das nicht, ja, ganz verstanden, warum wir eine Freundschaft
Das
eingehen.
war halt das größte Spiel ihres Lebens, ne?
Genau, klar, auf jeden Fall, ja. Und somit haben die sich aber dafür entschieden, sie geben auch uns und dieser Freundschaft eine Chance. Und dann kam es auch dazu, dass sie 2018 in einer 40-köpfigen Abordnung in München waren, was uns natürlich auch sehr geehrt hat. Und ja, ist einfach schön, wenn es so auch die älteren Generationen jetzt so ernst mit uns nehmen, ja.
Genau, aber wollen wir
Genau.
vielleicht, weil ich glaube, es gab halt
Genau.
zu fast keinem Thema so viele Rückfragen. Allerdings
Ja.
würde ich halt zu der Freundschaft eigentlich eher nochmal also was Eigenes machen, weil die Leute haben
Aha.
ja eigentlich eher also nach der aktuellen Situation, nach der sportlichen Situation und wie das
Okay.
alles passiert ist, gefragt. Magst du da vielleicht noch ein paar Sätze sagen?
Na klar, ja. Es ist nämlich dann so, dass es natürlich auch den schwierigen Teil gibt, und zwar die aktuelle Situation in Bordeaux. Viele haben es bestimmt mitbekommen bei euch, Bordeaux spielt aktuell in der vierten französischen Liga. Und hier mal versucht, das Chaos chronologisch auf die Kette zu bekommen, wie es zu diesem Desaster überhaupt kam. Es ging los, dass 2019 der US-Investmentfonds, die King Street, eingestiegen ist als Investor, der erstmal für mehr Sicherheit sorgen sollte. Daraufhin folgte vor allem aber sportlicher Abfall und Bordeaux tat sich halt schwer, in der ersten Liga mitzuspielen. Auch wirtschaftlich lief es nicht wie gewünscht und so entschied sich halt King Street dann 2021 auch wieder auszusteigen.
Muss man, glaube ich, dazu sagen, die haben in den 2 Jahren schon ordentlich Kohle rausgetan. Also die haben halt alle guten Spieler verkauft, ne?
Ja,
Ja.
genau, ja, auf jeden Fall. Und ja, genau, somit hat sich dann King Street auch 2021 wieder rausgezogen, weil es nicht ganz so lief wie erstmal für sie angedacht. Und ja, somit war Bordeaux gezwungen, sich wieder auf die Suche nach finanzieller Absicherung zu machen. Der Verein wurde aber dann zu Beginn der Saison 22/23 in die zweite französische Liga zwangsrelegiert. Damals stand halt schon alles auf dem Kipppunkt, weil es konnte halt keine, ja, Sicherheit nachgewiesen werden. Und dann kam erstmal die erhoffte Rettung, zumindest dachten die Bordelais das, und zwar mit Gerard Lopez. Und das ist ein Paradebeispiel für ein Multi-Club-Ownership, denn dem gehörten nämlich Boavista Porto, oder gehören ihm immer noch. Was ihm nicht mehr gehört, ist der OSC Lille und auch der OSC Mouscron, das ist ein belgischer Verein. Und vor allem dieser belgische Verein hat eigentlich nur als Farmteam für junge Spieler gedient, die dann die Talente an Lille weitergeben sollten. Bei dem Ausstieg 2020 beim OSC Lille hatte der Verein ebenfalls mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und Mouscron ging dabei komplett insolvent. Naja, wie gesagt, es kam erst mal Hoffnung auf, welche aber getrübt wurde, denn in der zweiten Liga lief es zwar in den 2 Spielzeiten ganz gut, im ersten ja sogar wegen Spielabbruch im alles entscheidenden Spiel nur im Wiederaufstieg verpasst. Die Finanzlage war aber weiterhin miserabel. Auch im zweiten Jahr, also letzte Saison, gelang der Wiederaufstieg nicht. Und im Sommer dieses Jahres erfolgte dann eine finanzielle Überprüfung von der französischen Finanzaufsicht. Der Verein konnte aber nach wie vor nicht die Mindestsicherheiten nachweisen, was den Club also zu einer erneuten Zwangsrelegation in die dritte Liga brachte. Aber damit leider nicht genug, denn es sind dann auch die Verhandlungen mit Gerard Lopez gescheitert. Der Verein musste Insolvenz anmelden, und was halt auch bedeutet, dass der Verein seinen Profistatus abtreten musste, alle Profiverträge auflösen und das Trainingszentrum schließen musste. Ja, und somit war dann im Juli völlig unklar, wie es denn weitergeht, denn im Raum stand irgendwie alles zwischen Liga 3 bis Liga 5 oder sogar die Vereinsauflösung. Das ist halt ein krasser Schock für unsere Freunde gewesen, was aus ihrem Verein gemacht wurde. Lopez weigert sich auch bis heute irgendwie, den Verein zu verlassen. Er will aber auch nicht weiter Geld in den Verein stecken. Und ja, genau. Also im August kommt es dann zur endgültigen Entscheidung, dass Bordeaux in die vierte Liga zwangsrelegiert wird. Auch das Stadion war eben wegen der Insolvenz dann wegen fehlender Securities tabu und somit mussten sie in ein kleines Stadion vor der Stadt ziehen, wo dann nur Geisterspiele stattfinden könnten. Dieses auch daraus resultieren, dass es innerhalb der Fanszene zur gleichen Zeit negative Entwicklungen gab, da sich eine neue Gruppe auf der Nordtribüne formierte und die Geisterspiele sind natürlich perspektivlos in den kleinen Stadion. Somit hat sich jetzt der Verein dann im Mitte September dazu entschieden, das Geld zu investieren in Securities, damit sie ins Bachmut Atlantik wieder können, also in das neue alte Stadion der Bordelais.
Also das große Stadion, das zur EM gebaut wurde, genau, quasi. Ne? Also, ja.
Genau, 2016, genau. Aber vor allem eben, dass man, weil Zuschauer natürlich auch Einnahmen garantieren, die der Verein ja auch braucht. Und ja, dort spielen sie aktuell wieder, wobei die Süd- und die Nordtribüne geöffnet sind. Dort kann man eben die Trennung garantieren. Auswärtsspiele sind aber auch allesamt bis auf Weiteres mit Gästefanverboten belegt, da niemand in dieser Liga, in der vierten Liga, zwei getrennte Gästeblöcke, geschweige denn irgendwie die generelle Sicherheit dann garantieren kann. Ja, und somit bleibt es dann auch spannend, wie es in Bordeaux in Zukunft weitergeht. Ja, leider ist Liga 4 wahrscheinlich auch noch für nächstes Jahr aufgrund der Leistungen Realität der Ultramarines. Und ja, es ist einfach hart, wenn man halt sieht, was unseren Freunden halt alles passiert ist. Nicht nur der Verfall von so einem glorreichen Verein, die Spannungen in der Fanszene, sondern auch noch ja, zwei große Verluste in sehr kurzer Zeit. Denn es ging zwei Freunde auch noch von uns, Mika und Hugo. Vor allem Hugo war ja auch sehr prägend für unsere Freundschaft nach Bordeaux. Ich glaube, der Schlusspunkt ist, wir alle sehen hier an einem sehr traurigen Beispiel, was denn so ein Investoreneinstieg nach sich ziehen kann. Und mehr bleibt nicht zu sagen, außer dass wir den Ultramarines nur das Beste für die Zukunft wünschen und wir dieses vergangene Wochenende zeigen konnten, dass auch wir in den schwierigsten Zeiten für sie da sind.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Allerdings, bevor wir ganz Schluss machen, ich habe hier noch man hat mir eine Liste zugesteckt an Ankündigungen, die zu machen sind. Ich fange an mit was Kleinem. Das Südkurven-Trikot gibt es immer noch. Es sind echt schon viele verkauft, aber es wurde in großer Auflage hergestellt quasi. Es gibt auch eine neue Südkurvenjacke, habe ich gehört, beziehungsweise habe ich sogar schon gesehen. Qualität schaut gut aus, macht man, glaube ich, nichts verkehrt.
Sehr gut.
Wenn man eh so eine Jacke braucht. Ansonsten, Weihnachten kommt langsam näher. Und ja, das ist ja traditionell die Zeit, wo man vielleicht auch oft versucht, was Gutes für die Leute zu tun, denen es ja, sonst nicht so gut geht. Und ja, das machen ja viele Fanszenen und wir haben auch in den letzten Jahren ja immer wieder karitative Projekte unterstützt. Und das wollen wir natürlich auch 2024. Diesmal haben sich die Jungs und Mädels von Südkurve Hilft sogar ja einen ganzen Aktionsmonat für die Adventszeit ausgedacht. Da werden im Laufe von den, ja, ich denke mal 4 Wochen, verschiedene Organisationen und Vereine aus München vorgestellt. Die engagieren sich alle so im Bereich Kinder und Jugendliche in unserer Stadt. Und wo und wie ihr für die spenden könnt, erfahrt ihr dann eben auch über die gängigen Kanäle. Und ich vermute mal, wir bekommen noch weitere Infos und dann erzählen wir die euch auch hier. Und genau in dem Zusammenhang verweise ich dann auch nochmal auf eine weitere jährliche Aktion der Südkurve. Es wird nämlich auch für das Jahr 2025 wieder einen Südkurvenkalender geben. Wir haben mit den schönsten Bildern, Motiven aus dem Jahr 2024. Ich glaube, der kostet wie die letzten Jahre wieder 10 Euro pro Stück.
10 Euro,
genau,
ja.
Und weil so ein Kalender am Spieltag halt auch sau unhandlich ist, bieten wir euch da die Möglichkeit des Versands an. Also da ist es vermutlich sinnvoll, sich zusammenzutun, um Versandkosten zu sparen. Bestellen könnt ihr das Ding unter südkurve-münchen.org/Kalender. Und genau, dann kann man sicher auch gut zu Weihnachten verschenken. Genau, und dann quasi stehen wir schon beim nächsten Heimspiel, beim Heidenheim-Spiel. Haha. Das ist ein Wahnsinns-Wortwitz.
Herzlich ist der Joke da.
Genau, da wird es am Südkurvenplatz einen kleinen Weihnachtsmarkt geben. Der Gewinn davon geht auch in die Spende von Südkurve Hilft, fließt da auch rein. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was da alles geboten sein wird, hoffe aber auf einige kulinarische Highlights und vielleicht ein bisschen besinnliches Entertainment. Und es lohnt sich da aber bestimmt frühzeitig am Südkurvenplatz zu erscheinen. Da ist ein bisschen mehr geboten als sonst. Im Optimalfall plant ihr euch aber auch nach dem Spiel noch ja, sagen wir mal 2 Stunden ein, denn dann wird es in der Südkurve was geben, das in der Form bei uns noch nicht da war. Und ich würde jetzt schon richtig gerne verraten, um was es geht, aber ich habe quasi einen Maulkorb bekommen, weil da müssen halt noch so ein paar Details geklärt werden und dann wird es die genaue Ankündigung vermutlich erst in der Woche vorher geben können. Aber ich wage jetzt schon zu sagen, dass es für jede Person, der der FC Bayern am Herzen liegt, eine richtig coole Angelegenheit wird und dass ihr noch lange eine Freude dran haben werdet, wenn ihr da nochmal 1-2 Stunden, sagen wir 2 Stunden investiert und zum Gelingen dieser dort geplanten Aktion beitragt. Das gilt auf jeden Fall auch, da gilt auf jeden Fall auch, the more the merrier, also umso mehr Leute dabei sind, umso besser. Und vielleicht können wir es in der nächsten Ausgabe von unserem Podcast hier dann ja auch schon ankündigen und nicht nur so einen rätselhaften Teaser machen. Ansonsten rund ums Heidenheim-Spiel am nächsten Tag auch noch die Jahreshauptversammlung. Wie ihr alle wisst, da gibt es natürlich die Möglichkeit, als Mitglied eine Wortmeldung abzugeben. Und ich denke, wenn gewisse Themen in Wortmeldungen häufig vorkommen, ist das sicher auch was den Vorstand so ein bisschen in die Pflicht nimmt. Also falls sich da jemand bemüßigt fühlt und gerne was sagen würde, aber vielleicht noch eine Idee braucht. Ich meine, sowas wie rot-weiße Trikots, aber vielleicht auch so eher große Themen wie Multi-Club-Ownership etc. Sind ja sicherlich eine gute Gelegenheit, eure Meinung dazu in dem Rahmen kundzutun. Gibt sicher auch noch ein paar andere Themen, aber ich werfe das jetzt hier mal so rein. Vielleicht motiviert es jemand, da hochzugehen. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ihr hört uns ja jetzt quasi vermutlich am Freitag. In ein paar Stunden spielen wir gegen Augsburg. Ist doch ein geiler, entspannter Einstieg ins Wochenende. Gehen wir locker ran. Hauen einen raus, machen uns selbst einen schönen Abend und wir hören uns dann bald wieder.
Bald wieder.
Alles klar, ciao, ciao.
Also dann, ciao.
So. Ach halt, Outro.
Ah, jetzt habe ich die Aufnahme schon beendet.
Nee, das ist ja egal, das läuft ja bei mir.
Ja.
Wo ist es hier? Soundboard. Mann, wieso geht es jetzt nicht? Soundboard. Hey, fuck you. Ach man. Tja.
Funktioniert nicht?
Nee, funktioniert nicht, aber das kriege ich nachher schon noch hin. Ich drücke jetzt hier trotzdem mal auf Stopp.